Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Zu den größten Showkämpfen der Welt. Pinfall. Der Wrestling Talk mit Kevin Scheuren auf meinsportradio.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer Ausgabe von Pinfall Extra, dem Wrestling-Magazin hier auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren, ich begrüße euch sehr herzlich. Und das, was ich heute in dieser Sonderausgabe für euch habe, das hätten wir theoretisch auch in die reguläre Pinfall-Ausgabe bringen können als WXW-Update. So war es eigentlich auch geplant. Und dann habe ich lange überlegt, eigentlich ist es zu schade, das einfach so im Rahmen einer Vorschau auf WWE Payback irgendwie reinzuschmeißen. Dann dachte ich mir, komm, machst du das mal einzeln. Das ist wirklich eine Menge Stoff, den ihr heute bekommt. Und vor allem was ganz Besonderes. Ja, ein Urgestein von Westside Extreme Wrestling hat sein Comeback gefeiert. Und zwar am dritten Tag von 16 Karat Gold. Wenn ihr uns regelmäßig hört, dann wisst ihr, über wen ich spreche. Kim Ray, der ehemalige WXW Shotgun Champion, war bei mir im Interview. Wir haben uns etwas mehr als 50 Minuten unterhalten. Das habe ich euch mal aufgesplittet in 4 Teile. Ja, also nicht wundern, dass zwischendurch einfach die Pause reingeschmissen wird. Das ist dann für euch auch die Möglichkeit, kurz mal vielleicht innezuhalten, das Gesagte irgendwie zu ordnen und sowas, weil ihr erfahrt eine ganze Menge von Kim Ray in diesem Interview. Ich habe auch eine Menge erfahren, eine Menge gelernt übers Wrestling allgemein, über die Zuschauerinteraktion und Reaktion, wie man das lesen muss, über seine Karriere natürlich auch. Verschiedene Stationen haben wir so ein bisschen abgearbeitet. Seine Liebe zu Westside Extreme Wrestling, zur Wrestling Academy. Wie ist es, mit Christian Michael Jacobi zusammenzuarbeiten? Und natürlich auch seine Worte zu Axel Dieter Junior, denn an diesem Wochenende, am Sonntag ab 16 Uhr im Steffi in Oberhausen, findet der große Abschiedsnachmittag für Axel Dieter Junior statt. WXW verabschiedet sich, farewell to Axel Dieter Junior, die Matte ist heilig und Axel Dieter Junior geht seinen Weg. Und zwar woanders als in Deutschland, deswegen verlässt er Westside Extreme Wrestling und am Sonntag wird er verabschiedet. Am Samstag hat er allerdings in der Butch Cup in Frankfurt noch ein Match gegen Walter. Das ist 9 Jahre in der Mache gewesen und wenn ihr mal die Zeit habt, dann schaut mal in die aktuelle Ausgabe von Shotgun, entweder auf YouTube oder natürlich auch auf WXW Now, dem Streamingdienst von Westside Extreme Wrestling. Dort gibt es ein tolles Feature, ein tolles Hype-Video zu diesem Match, hervorragend produziert. Da muss man den Jungs und Mädels von WXW mal ein fettes Lob machen. Also das ist schon à la Bonheur, was da gemacht worden ist. Und ich glaube, das wird ein sehr intensives Match, das wird ein sehr intensives Wochenende für Westside Extreme Wrestling. Auch Kim Ray wird natürlich am Wochenende mit auf Tour sein. In Stuttgart hat er zum Beispiel ein Tag-Team-Match mit Jörn Simmons gegen Walter und Axel Dieter Junior. Also ihr bekommt eine Menge Action, Freitag Stuttgart, Samstag Frankfurt und Sonntag dann Farewell to Axel Dieter Junior im Steffi in Oberhausen. Und für euch gibt's natürlich auch Live-Sport hier auf meinsportradio.de. Den möchte ich euch ans Herz legen, und zwar die Baseball-Bundesliga. Da haben wir am Samstag ab 14 Uhr die München Hard Disciples gegen die Mainz Athletics für euch im Angebot. Und wenn ihr zu nachtschlafender Zeit wach seid und ein bisschen was über den NFL-Draft erfahren wollt, dann hört ihr in den Nächten von Freitag auf Samstag und Samstag auf Sonntag ab 0.30 Uhr die Berichterstattung zum NFL-Draft hier auf meinsportradio.de. Christian Schimmel von derdraft.de analysiert und bewertet für euch die Picks der Teams in der ersten Draftrunde und die weiteren Runden begleiten wir dann ebenfalls live für euch. Und noch was Spezielleres, wenn ihr mal was zum Thema Goalball erfahren wollt. Ja, wir haben Goalball bei uns live im Angebot, 3 Tage lang, eine weltweit beliebte Ballsportart für Menschen mit Sehbehinderung. Wie sich das anhört, wie sich das für euch vielleicht auch anfühlt, das erfahrt ihr, wenn ihr reinhört, und zwar am Samstag, am Sonntag und am Montag jeweils ab 10 Uhr auf meinsportradio.de im Eventstream und natürlich auch in der App. Und für mich bleibt eigentlich nur noch zu sagen, dass ich mich freuen würde, wenn ihr Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de, auf Facebook einen Daumen hoch gibt. Ja, folgt uns dort, da habt ihr immer die aktuellsten Ausgaben und ihr könnt euch natürlich an der Diskussion beteiligen. Ja, wir möchten hören, was gefällt euch? Gefällt euch die Art und Weise, wie wir die WWE beleuchten? Gefällt euch aber auch, wie wir die WXW zum Beispiel in den Fokus rücken? All das, wenn ihr wollt, gerne über Facebook. Natürlich würden wir uns auch freuen, wenn ihr bei Twitter den Hashtag PinfallMSR ein bisschen verbreitet und auch da natürlich mit uns drüber diskutiert. Also lasst uns wissen, wen wollt ihr in der Sendung haben, wie gefällt euch unsere Sendung, Thomas Steuer natürlich auch immer mit an Bord in der regulären Ausgabe, die ihr hören könnt zur Payback-Vorschau jetzt aktuell. Und wir haben ja sie genannt WWE, das Sushi-Band des Professional Wrestling. Es ist für jeden was dabei, aber die Qualität stimmt eben nicht immer. Ne? Und deswegen, wenn ihr da mal reinhören wollt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Und ja, als letzten Hinweis, abonniert uns bei iTunes, natürlich auch alle anderen meinsportradio.de Podcasts. Aber ganz besonders natürlich Pinfall, wenn euch das gefällt, was wir machen, dann bekommt ihr jede Ausgabe direkt auf euer Endgerät heruntergeladen. Das geht über iTunes, das geht über jeden anderen Podcatcher. Dort am besten die iTunes-Suche mit aktivieren, dann findet ihr uns dort. Und wenn ihr dann noch bereit seid, eine kleine Rezension zu schreiben, auch Lob, Kritik, Anregung, seid ihr herzlich dazu eingeladen und am liebsten natürlich mit 5 Sternen, das ist ja ganz klar. Jetzt machen wir eine kurze Pause und dann geht's los für euch, das große Interview mit Kim Ray, dem ehemaligen WXW Shotgun Champion, hier in Pinfall Extra, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de.
Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Robert Vogel vom Bundesliga-Special. Jeden Freitag um 12 kriegst du von mir alle Infos zum aktuellen Spieltag. Wenn dir gefällt, was du hörst, dann schreibe eine kleine Rezension auf iTunes und bewerte das Bundesliga-Special mit 5 Sternen.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne. Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Es ist Zeit für das WXW-Update hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de. Mein Name ist immer noch Kevin Scheuren und ich begrüße jetzt einen Comebacker von Westside Extreme Wrestling. Am dritten Tag des diesjährigen 16 Karat Gold Turniers kam er zurück, völlig überraschend. Ich stand perplex in der Menge und viele andere auch. Es sind einige Leute wild umhergesprungen, andere haben sich schockiert in die Haare gefasst. Keiner hat so richtig, das war ein brutaler Mix der Emotionen. Ich begrüße ganz herzlich Kim Ray. Hallo Kim.
Ja, hi, schön, dass ich hier sein darf.
Schön, dass du dir die Zeit nimmst. Erstmal generell, wie ist es, zurück zu sein?
Es ist ein super geiles Gefühl. Das, was ich die ganzen Monate vermisst habe, ist endlich wieder zurückgekehrt zu mir. Und ich bin einfach nur happy.
Für Leute, die dich jetzt nicht kennen, vielleicht kannst du dich einfach mal kurz ein bisschen vorstellen. Wie lange bist du schon aktiv dabei? Wie ist deine Leidenschaft zum Wrestling und dazu, dass du das selber machst, dass du diesen Sport ausübst? Wie ist das bei dir zustande gekommen?
Die weitreichendste Erinnerung, die ich ans Wrestling habe, ist, glaube ich, so im Bereich 1993, Hulk Hogan, Ultimate Warrior, Intercontinental gegen World Title bei der WWE, WrestleMania war das, glaube ich. Und seitdem bin ich einfach immer Wrestling-Fan gewesen. Das hat sich weiterentwickelt über die Jahre hinweg. Ich habe immer wieder andere Wrestler toll gefunden. Bis hin zu Shawn Michaels, Bret Hart, Iron Man Match. Das war so eine Zeit, die habe ich sehr, da habe ich sehr viel verfolgt. Und ich habe mir schon immer vorgenommen, dass ich Wrestler sein wollte. Also natürlich als Kind habe ich mir das vorgenommen, wie viele sicher tun. Nur da ich knapp unter 1,80 Meter bin, habe ich mir da nicht wirklich Chancen ausgerechnet, weil ich habe mal gelesen, ja, der kleinste Wrestler oder mit einer von den kleinen Wrestlern war auf einem von diesen Profilen 1,83 Meter. Da dachte ich, okay, gut, der ist schon mal größer als ich bin noch kleiner. Das heißt, eine wirkliche Chance hast du da nicht. Und dann habe ich das natürlich damit abgetan, habe dann mich auf andere Sachen konzentriert, Kampfsport habe ich gemacht, Fitness habe ich ein bisschen was gemacht. 2009 war das, habe ich dann von der WXW erfahren und vom Westside Dojo, damals noch die Ursprungsversion des Westside Dojos, der Vorläufer von der Wrestling Academy. Und die haben so eine Art Probetraining angeboten, damals noch in einer alten Lagerhalle in Krefeld. Und da bin ich dann hingefahren auf gut Glück und habe mir gedacht, okay, guckst du es dir mal an. Und dann war ich mit 10 Leuten in diesem Art Trainingscamp. Es hat 4 Stunden gedauert. Das war damals mit John Klinger. Und ich weiß noch, in dem Moment, wo ich zum ersten Mal in den Ring gestiegen bin, habe ich genau gewusst, hier bist du zu Hause, hier willst du nie wieder weg. Und von den 10 Leuten hat sich dann genau einer angemeldet später und das war ich. Und seitdem bin ich mit Leidenschaft halt dabei. Ne?
Jetzt muss ich natürlich diese eine Frage stellen. Wie haben deine Eltern reagiert, als du gesagt hast, das würde ich gerne mal machen?
Zu dem Zeitpunkt war ich, Moment, wie alt war ich? 6 oder 7 war ich, als ich zum ersten Mal wirklich ins Wrestling eingestiegen bin. Quatsch, 6 oder 7 ist Blödsinn, da war ich 5 oder 6 war ich da. Die waren immer supportive, also die haben alles unterstützt, was ich jemals wollte, und Wrestling war ja damals natürlich ein Hobby von mir, was ich mir angeschaut habe im Fernsehen, tausende T-Shirts zerrissen habe, wenn ich den Entrance von Hulk Hogan geübt habe, ich sage, ja. Und das war alles kein Problem. Also die haben mir schon die T-Shirts zur Verfügung gestellt und die lachen auch heute noch darüber.
Und als vielleicht ich dann angeschnitten selber, auch? Ja, hat Mama dann
natürlich, damit ich die überhaupt auseinanderkriege. Die haben ja so einen blöden Saum oben, ist ja schön sprech gemacht, das kriegst du ja nicht auseinander als Vierjähriger. Ja,
stimmt.
Und deswegen hat man die schön angeschnitten. Das war auch jedes Mal, wenn ich zu Hause war und wir haben Besuch gehabt oder so, habe ich dann von beiden Wrestlern, die ich am liebsten gemocht habe, mal den Entrance gemacht. Und dann musste ich mich natürlich dazwischen immer umziehen, neue Klamotten anziehen und so. Das war immer das Highlight jeder Familienfeier so ein bisschen. Da existieren, glaube ich, auch Fotos, die ich persönlich aber noch nie gesehen habe und auch nie sehen möchte, glaube ich.
Ja, aber wir.
Ja, das glaube ich gerne. Aber ich habe die selber noch nie gesehen. Also es muss Fotos geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das keiner fotografiert hat. Und als ich dann später beschlossen habe, selber das Ganze zu machen, da war ich schon, sagen wir mal, alt genug, dass meine Mutter mir dann nicht mehr reingeredet hat. Aber sie fand gut, dass ich letztendlich doch noch diesen Traum, den ich immer hatte als Kind, ich meine, ich hab den Traum immer gehabt. Ich habe gedacht, okay, es passiert sowieso nicht, aber diesen Traum habe ich natürlich immer gehabt. Und sie war natürlich froh, dass ich jetzt nochmal die Chance bekommen habe, damals das Ganze selber zu versuchen. Und jetzt ist sie natürlich stolz wie sonst was, dass ich das Ganze auch mache und durchgezogen habe.
Gucken sich deine Eltern deine Matches an? Oder ist denen das, also es gibt ja ganz oft, dass man das hat, dass ganz viele Eltern ihre Matches oder die Matches ihrer Kinder nicht angucken können, weil sie immer ja Angst haben, dass was passiert, ne, dass sie sich schwer verletzen. Wie ist das bei deinen Eltern?
Also meine Mutter ist nicht so fit, was YouTube oder jetzt WXW Now oder sowas angeht. Das heißt, sie könnte gar nicht selber ins Internet gehen und sich die ganzen Sachen anschauen. Das heißt, wenn, dann muss ich ihr doch auch zur Verfügung stellen. Wenn ich dann mal da bin, dann mache ich ein bisschen was an und zeige ihr ein bisschen was. Dann ist sie mal ganz stolz und glücklich und guckt sie das dann natürlich an. Und bei zwei Events war sie bis jetzt da. Das war einmal bei der World Triangle League, bei der allerersten World Triangle League, wo ich an dem Tag gegen Drake Younger gewrestelt habe. Dort war sie dabei, das fand sie ganz schrecklich, weil da habe ich glaube ich einen Death Valley Driver vom obersten Seil genommen und das da war sie fertig, da noch konnte sie in der Tonne kloppen. Und das zweite Mal, wo sie dabei war Shotgun to the Top 2014 oder 15, da wo ich den Shotgun-Titel gewonnen habe gegen Ilya Dragun. Und da weder sie noch jemand wusste was davon. Die waren alle komplett aus dem Häuschen in dem Moment. Die wussten gar nicht, was sie denken sollten. Als dann die Hand des Refs zum dritten Mal runtergegangen ist, da ist meine Mutter fast vom Stuhl gefallen. Und das war natürlich auch ein krasser Moment. Aber ich habe mich gefreut, dass sie da so mitfiebern konnte und dass sie dann auch so glücklich war anschließend.
Auf jeden Fall. Das ist doch schön, mein Gott. Also ja, besser geht's doch einfach nicht, ne?
Ja, auf jeden Fall.
Ja, du hast im Westside Dojo angefangen und ich habe vor etwa einem Dreivierteljahr, bevor die WXW nach Borken in meine Heimatstadt gekommen ist, habe ich mit Walter ein Probetraining in der Wrestling Academy gemacht, die Wrestling-Schule von Westside Extreme Wrestling, die ihr auf jeden Fall auch besuchen solltet, wenn ihr mal selber schnuppern wollt, was es bedeutet, ein Wrestler zu sein. Und du bist ja auch Trainer gewesen und bist jetzt wieder Trainer in der Wrestling Academy. Erzähl uns ein bisschen was über diese Entwicklung, die Westside Extreme Wrestling da genommen hat. Vom Westside Dojo hin zu dieser Wrestling Academy. Das ist ja ein Riesenschritt, der da gemacht worden ist.
Ja, das ist eine krasse Entwicklung, die über die Jahre passiert ist. Und das ist allgemein mit dem Wrestling in Deutschland, wie sich das entwickelt hat. Von kleinen Shows, wo man sich freut über 80 Leute, wo 80 Leute schon wow sind, zu jetzigen Events, wo du auch wirklich 850 Leute hast und keinen mehr reinlassen kannst, weil es ausverkauft ist. Und so hat sich auch das Wrestling-Training beziehungsweise die Nachwuchsgeschichte in Deutschland entwickelt. Damals war das so, die einzigen Möglichkeiten, die du gehabt hast zu trainieren, war, indem du eine Show besuchst, wo dann vorher irgendein Wrestler ein Trainingsseminar anbietet. Für ein oder zwei Stunden, keine Ahnung. Das heißt, du kommst dann irgendwie mit irgendwelchen Leuten, die du nicht kennst, wo du auch nicht weißt, auf was im Stand die sind, etc. und machst dann ein, zwei Trainingsstunden mit. Mit irgendeinem bekannten Wrestler, der euch auch nicht kennt. Das heißt, er macht halt ein paar Standardsachen. Das war die Möglichkeit, wie man ins Wrestling reinschnuppern konnte in Deutschland, beziehungsweise wie man anfangen konnte. Und das war auch eine der einzigen Möglichkeiten. Und dann hat sich die WXW gedacht, warum machen wir nicht unsere eigene Schule? Wir brauchen sowieso einen Lagerraum, um den Ring zu lagern. Warum bieten wir nicht dort gleichzeitig auch Training an? Weil die Verbindung mit namhaften Wrestlern war da. Es waren regelmäßig Leute aus den Staaten da. Bryan Danielson, jetzt bekannt als Daniel Bryan, hat Wochencamps geleitet. Bad Bones, John Klinger, hat Camps geleitet damals. Und ja, so hat sich das Ganze entwickelt aus einer kleinen Lagerhalle, wo wir dann einmal die Woche Training hatten, oder zweimal die Woche war das, bis hin zum Westside Dojo, was dann später ein eingetragener Verein war. Bis hin zu Wrestling Academy, die jetzt eine eigenständige Halle hat, einen festen Ring installiert hat mit Kraftraum, mit Interviewset zum Lernen von Promos etc., mit Promo-Classes, mit Karriereentwicklungsgesprächen, wo dann geschaut wird, in welche Richtung könnte es gehen, mit Social-Media-Kursen, mit allem Möglichen, was man braucht, um im Wrestling erfolgreich zu sein. Und das ist schon eine krasse Entwicklung, die über die letzten Jahre passiert ist.
Welche Entwicklung hast du wahrgenommen von damals bis heute zu denen, die zum ersten Mal in diese Schulen, in diese Trainingsmöglichkeiten kommen? Mit welchem Stand, mit welchem Enthusiasmus, mit welchem Drive, um dieses Wort einfach mal reinzuschmeißen, kommen die Leute im Vergleich zu damals heute in die Wrestling Academy? Gibt es da Unterschiede?
Um ehrlich zu sein, gibt es gar keine Unterschiede, was das angeht. Damals im ursprünglichen Westside Dojo war es eine Halle. Wir hatten eine kleine Funzel oben, die war andauernd kaputt. Das heißt, wir hatten vielleicht ein kleines Licht irgendwo, das höchstwahrscheinlich noch die Sonne war, die reingeleuchtet hat. Wir hatten keine sanitären Anlagen, wir hatten keine Umkleidekabinen, wir hatten quasi einen Lagerraum, der sehr hohe Wände hatte und wo ein Ring stand, beziehungsweise wo der Ring auch noch jedes Mal aufgebaut werden musste, weil am Wochenende zuvor ein Event irgendwo war oder eine Ringvermietung. Das heißt, du kommst dahin, baust erstmal eine Stunde lang den Ring auf, mit zwei, drei Leuten maximal, mehr waren wir damals nicht. Dementsprechend hat es auch ewig gedauert. Und dann hast du noch drei, vier Stunden Training gemacht und dann bist du nach Hause gegangen. Und heutzutage hast du natürlich eine feststehende Wrestling Academy mit einem festen Ring, wo du hinkommst, trainierst und nach Hause gehst. Das heißt, der Luxus, der heute da ist, der war früher auf keinen Fall gegeben. Aber die Leute, die sich fürs Wrestling interessieren, sind immer noch dieselben. Also du hast da von den Leuten, die Wrestling ganz toll finden, die das super finden, aber in keinster Weise irgendwelche Ahnung haben, was dahinter steckt, an der körperlichen Belastung an der Athletik, die da gefordert wird, bis hin zu Leuten, die sehr sportlich sind und Wrestling cool finden und das da mal versuchen. Ne? Also das hat sich über die Jahre lang meiner Meinung nach überhaupt nicht geändert. Nur die Menge an Interessenten ist halt gewachsen, weil das Ganze viel populärer geworden ist und Wrestling ist über die Jahre in Deutschland auch viel salonfähiger geworden. Das heißt, es ist viel mehr ein Begriff, dass man sowas lernen kann, dass es die Möglichkeit gibt, so etwas selber auch zu machen oder auch zu erlernen. Das ist mehr ein Begriff, als es, sag ich mal, damals vor 7, 8 Jahren der Fall war. Das heißt, die Menge ist gestiegen, die Anzahl der Leute, aber nicht die Art der Leute, die kommt.
Würdest du eigentlich sagen, dass wenn ich jetzt, sag ich mal, ein Hardcore-Wrestling-Fan bin und ich gucke wirklich viel Wrestling, viel verschiedenes Wrestling, dass ich dann einen Vorteil habe, wenn ich wirklich viel gucke, dass ich ja also ohne vorher mal im Ring einen Bump genommen zu haben oder sowas, dass ich einen Vorteil habe gegenüber denen, der sagt, auch Wrestling ist cool, ich guck das mal, einfach nur, weil ich so viel gesehen habe?
Ich glaube, wenn man selber jahrelang Fan war oder ist und sehr viel Wrestling schaut, hat man eine gewisse Grundeinstellung zu der ganzen Sache. Man weiß, was einem gefällt, man weiß, was man selber cool findet, man weiß aber an sich noch nicht wirklich, wie Wrestling funktioniert. Du hast halt zwei Sichten. Als Wrestler siehst du ein Event oder siehst du Matches anders als jetzt der Zuschauer. Du schaust auf ganz andere Dinge. Wenn ich ein Match schaue, schaue ich auf komplett andere Sachen, die ein Außenstehender gar nicht beachten würde. Genauso sieht ein Außenstehender, der Wrestling-Fan ist, auch wenn er wirklich super viel Wrestling guckt und seit Jahren einfach begeistert dabei ist, schaut auf ganz andere Sachen, die ich gar nicht beachten würde. Das heißt, die Sicht ändert sich komplett. Was halt das Problem bei der ganzen Sache ist, egal wie erfahren du bist als Zuseher, du kennst vielleicht alle Moves, du hast alles schon mal gesehen, du hast, ne, aber die Athletik, die dahinter steckt, die ganze körperliche Seite, die erfüllt werden muss, um in den Ring steigen zu können, die ist natürlich da komplett außer Acht gelassen. Und klar, an sich hast du schon den Vorteil, dass du schon viel gesehen hast. Du hast aber auch manchmal, bei manchen Leuten ist das leider so, du hast die in einer gewissen Weise voreingenommen und haben eine gewisse Einstellung, die aber nicht vorteilhaft ist, wenn du das Ganze selber lernen möchtest oder wenn du selber deine ersten Schritte im Ring machen möchtest oder dann irgendwann auf das Debüt hinarbeitest, die ersten kleinen Minischritte, die du nach vorne machst. Da kann es teilweise zu Problemen geben, wenn du zu sehr voreingenommen bist von deiner eigenen Leidenschaft als Fan, als Zuseher der ganzen Sache.
Ja, ich empfehle euch eigentlich an dieser Stelle mit einer gewissen Grundkondition auf jeden Fall zu diesem Training zu gehen in der Wrestling Academy, denn ja, ich habe das bei mir gemerkt, schon nach dem Aufwärmen wurde es eng.
Ja.
Aber mein Gott, das ist eine Belastung, die ist nicht außer Acht zu lassen. Also was ihr da macht, das ist nicht einfach nur ein bisschen so dieses 0815 Vorurteil, ja, ein paar Männer in Badehose springen durch den Ring, sondern da steckt einiges mehr hinter.
Ja, das ist halt die Sache, die sehr oft nicht beachtet wird.
Ja.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de.
Es wird immer viel geschrieben und viel erzählt und hochsterilisiert.
Hallo, ich bin Arthur Abraham, bin Boxweltmeister und ich höre meinsportradio.de.
Hören, was andere denken auf meinsportradio.de.
In deiner Anfangszeit, als du dein Training begonnen hast, von wem hast du am meisten gelernt?
Die ersten Trainings, die ich wirklich mitgemacht habe, die wurden von John Klinger geleitet. Da bin ich auch sehr froh drüber, weil John hat eine Art und Weise, also damals, ich weiß jetzt nicht, wie es heute ist, er hat sich bestimmt auch sicher anders noch weiterentwickelt, hat sich vielleicht verbessert in vielen Hinsichten, ich weiß es nicht. Aber damals hat er halt eine Art und Weise an den Tag gelegt, wo er dir genau gezeigt hat, wo es lang geht. Er hat deinen Kopf direkt in die richtige Richtung gedreht. Das heißt, du kannst da keinen Bullshit machen oder das Ganze so ein bisschen Larifari betreiben. Da hast du bei ihm direkt auf Stein gebissen. Also wenn du da Blödsinn machst oder nur deine coolen Moves üben möchtest, da bist du überhaupt nicht weit gekommen. Das heißt, er hat mir direkt den Kopf in die richtige Richtung. Ich will nicht sagen, dass ich so war, dass ich einfach nur kommen wollte und Moonsaults lernen wollte. So war es nicht. Aber er hatte halt den Kopf in die richtige Richtung gedreht und hat dir gezeigt, wo es lang geht, wenn du erfolgreich sein möchtest oder wenn du einen Schritt in die Richtung Ring machen möchtest. Und das war eine sehr gute Sache, die er da gemacht hat, auch die Art und Weise, wie er an das Ganze herangegangen ist. Und das hat mich sehr weitergebracht. Und die nächste Zeit, also ich würde sagen, die ersten 5-6 Monate war das, wo er das Training halt fast ausschließlich geleitet hat. Und dann, jetzt kommt etwas, was sehr was viele Leute vielleicht nicht erwarten würden. Danach wurden die meisten Trainings von Christian Michael Jakobi geleitet.
Oh.
Ja, Christian ist ein super Trainer, was grundlegende Techniken angeht. Er war nie selber ein großer Wrestler. Das heißt, er konnte nie selber in den Ring steigen und was weiß ich was machen. Aber die ersten Schritte und die Grundlagen, wie Seile laufen, Ecken nehmen, aus dem Ring springen, in den Ring reinspringen, abrollen, die ersten 5, 6 grundlegenden Ringbewegungen, konnte er super vermitteln, konnte er super demonstrieren, super vermitteln und auch auf eine Art und Weise vermitteln, die einem ein gutes Gefühl gibt und auch einen motiviert, weil er auch so von seiner Art her sehr motivierend ist einfach. Und das hat, glaube ich, damals sehr dazu beigetragen, dass Leute einen sehr guten Einstieg hatten. Klar, sie hatten keinen Wrestler von Welt vor sich stehen, aber jemanden, der das Ganze sehr gut vermitteln konnte, von der Art und Weise her, wie er das beigebracht hat. Also ich muss echt sagen, die meisten Sachen, die ich bis zu meinem Debüt gelernt habe, muss ich ganz klar sagen, habe ich von Christian Michael Jakobi gelernt.
Kannst du dich erinnern, wie das war, bevor du vor deinem ersten Match standest? Also als man dir gesagt hat, so, jetzt ist das erste Mal, dass wir Kim Ray rausschicken?
Okay, das ist, es ist nicht so, wie es heute ist. Also heutzutage haben wir auch bei der Academy, haben wir Conditioning-Gruppen, wo nur die körperliche Fitness trainiert wird, dann haben wir Basic-Gruppen, wo nur die Grundlagen trainiert werden und dann haben wir eine fortgeschrittene Gruppe, wo wir den Wrestler ringfertig machen. Früher war das ganz anders. Früher wurdest du auch so 1, 2 Monate, bevor du debütieren solltest, an die Hand genommen. Es wurde mit dir gesprochen, es wurde beredet, in welche Richtung es geht, charaktermäßig vielleicht, Moveset-mäßig etc. etc. Wurde quasi der letzte Schliff gegeben, bevor man ihn dann rausschickt. An diesem Stadium war ich allerdings noch gar nicht angekommen. So weit war ich noch gar nicht zu dem Zeitpunkt. Ich war bei einem Event einer Liga, die hieß damals FCW, die später unsere Farmliga so gesehen wurde, wo wir unseren Nachwuchs haben auftreten lassen. Dort ist ein Wrestler kurzfristig krank geworden und sein Gegner für den Tag stand dann nun ohne Match da. Und dann wurde gefragt, kannst du mit Kim was machen? Er hat gesagt, ja, bestimmt. Und dann, dann bin ich debütiert. Also es war weit vor der eigentlichen Planung, also mein Debüt stand noch gar nicht fest, also es wurde noch gar nicht gesagt, dann und dann debütierst du. So, hol dir schon mal Kleidung, hol dir Schützer, überleg dir was, sondern das war noch gar nicht spruchreif, das haben wir überhaupt nicht drüber geredet. Ich konnte halt ein paar Basics und da jemand gebraucht wurde, bin ich dann halt ins kalte Wasser geschmissen worden und ja, so bin ich debütiert.
Das kann man sich heute alles gar nicht vorstellen, ne? Heute ist da...
Heutzutage wäre das nicht mehr möglich. Das würde die Wrestling Academy niemals tun. Die würde niemals jemanden in den Ring stellen, der nicht ringfertig ist und der etwas darstellt und der etwas abliefern kann. Damals war es aber halt so. Damals musstest du jede Gelegenheit, die war, in Anspruch nehmen, weil die nächste Gelegenheit war vielleicht in einem halben Jahr. Und wenn du die nicht in Anspruch nimmst, dann war die nächste Gelegenheit in einem Jahr, weil so wenig Möglichkeiten gab es damals. Und ja, da hat man einfach die Situation genutzt und hat mir die Möglichkeit gegeben, einfach mal in den Ring zu gehen.
Wie wichtig sind Titel für einen Wrestler, Kim?
Titel. Es ist...
Weil wenn man mal sieht, wie lange du dabei warst und ich sag mal, du hast mit in Anführungsstrichen bei der WXW nur den Shotgun-Title gehalten, obwohl der Shotgun-Title eine ganze Zeit lang für mich zumindest der Titel war, der mir persönlich sogar noch ein bisschen mehr gegeben hat. Und du hast einen mexikanischen Titel gehabt, den DTU Campeonato Alto Impacto. Aber das ist ja, also, ne, das verhältnismäßig ist das wenig. Aber ich glaube, bei dir ist man so, und das ist auch das Bild, was ich von dir habe, und das sage ich jetzt nicht nur, weil du hier sitzt, du stehst für hochklassiges Wrestling. Du stehst für für tolle Matches, für technisch saubere Matches. Deswegen die Frage an dich, wie wichtig sind Titel für dich und für Wrestler?
Es ist an sich glaube ich, eine komplett andere Sache, ob du jetzt in, ich sag mal irgendwas anderes, in einem Kampfsport-Event einen Titel gewinnst oder ob du im Wrestling einen Titel gewinnst. Der Stellenwert ist einfach ein komplett anderer. Für mich ist es natürlich ein großer Traum, die WXW als Champion zu vertreten. Ich möchte natürlich hätte ich gern den Shotgun-Titel, hätte gern den Unified World Wrestling Champion-Titel und würde quasi der Champion der Liga sein, um die ganze Sache auch zu repräsentieren, weil ich ganz genau weiß, wenn ich in diesen Stand kommen würde, wäre das der ultimative Vertrauensbeweis von der WXW und auch die ultimative Bestätigung, dass man der Meinung ist, dass ich diese Rolle erfüllen kann. Allerdings war ich über die Jahre hinweg nie in einer Position, wo es um Titel ging. Ich hab damals angefangen, wo ich halt nicht bereit war, wirklich in den Ring zu steigen. Und es hat eine Zeit lang gedauert, bis ich dann auf den Stand gekommen bin, wo man mich wirklich in den Ring stellen konnte. Und zu dem Zeitpunkt war ich schon fast ein Jahr dabei. Also war ich schon ein Jahr nach meinem Debüt. Und dann war ich mittlerweile bereit. Weil so wenig Training hast du einfach gehabt. Es gab einfach nicht viele Möglichkeiten. Und dann bin ich von einer Geschichte in die nächste gerutscht. Also jeder erinnert sich bestimmt an die Zeit mit der Kehl Holding. Ja. Und dort ging es einfach nicht um Titel für mich. Dort ging es vielleicht für Sascha Kehl für einen Titel, weil er der Leader der ganzen Gruppe war. Aber für das, was ich in dieser Gruppe dargestellt war, für meine Position in dieser Gruppe, da war ein Titel nicht in greifbarer Nähe. Und das war auch in dem Fall nicht wichtig oder nicht notwendig, weil wir haben großartiges Programm gemacht. Die Kehl Holding hat über einen sehr langen Zeitraum hin mit jede Shotgun-Ausgabe oder mit den Hauptteil jeder Shotgun-Ausgabe ausgefüllt, der von den Leuten am meisten erwartet wurde. Und das Ganze hat ohne Titel funktioniert. Keiner von uns hat jemals zu dem Zeitpunkt einen Titel verfolgt, weil wir hatten einfach andere Ziele zu dem Zeitpunkt. Wir haben andere Sachen gemacht in der WXW und wir waren komplett außerhalb des Titelrennens. Und das hat auch wunderbar geklappt. Wir haben wunderbar viel Spaß dabei gehabt. Und auch die Leute, denen hat es super gefallen. Und da war es nicht notwendig, dass wir ins Titelrennen einsteigen. Das war für keinen von uns irgendwie notwendig zu dem Zeitpunkt. Wir hatten genug Sonstiges zu tun, wenn wir uns mit Walter rumgeschlagen haben oder mit Alexander Wolf, damals noch Axel Tischer, haben uns rumgeschlagen ein paar Mal. Und da waren Titel einfach Nebensache. Bis dann natürlich 2005, Shortcut to the Top, wo ich dann meine Ziele so ein bisschen geswitcht hatte, nach der Kehl Holding, oder 2004 war das, glaube ich, wo ich ein bisschen meine Herangehensweise geändert habe und dann auf einmal für mich alleine stand. Da war es natürlich für mich ganz plötzlich sehr interessant, einen Singles-Titel zu halten.
2014 meinst du?
2014, ja, Entschuldigung, 2014, genau. Die Zeit geht so schnell vorbei.
Ich merke, es ist aber auch schwierig, ne, sich an alles irgendwie. Also ich bin es für das bewundernswert, dass du hast ja noch sehr vieles präsent. Ja? Aber
ja, es war auch eine schöne Zeit und das sind auch Momente im Leben, die vergisst man auch nicht so schnell. Ich werde nie wieder den Moment vergessen, wo ich Ilja gepinnt habe. Das war ein Moment, das habe ich nie kommen sehen, dass ich jemals ein Champion der WXW sein werde. Das habe ich niemals kommen sehen. 2 Jahre davor, 1 Jahr davor, ein halbes Jahr davor, hätte ich gesagt, nee, glaube ich nicht. Das ist nicht das, was ich erreichen werde in der WXW, wie es aussieht. Es war natürlich das, was ich mir immer gewünscht habe. Das war mein erklärtes Ziel, als ich angefangen habe, was ein bisschen zur Nebensache geworden ist durch die ganzen Sachen, die ich gemacht habe, mit der Kehl Holding etc. Aber das war ein erklärtes Ziel für mich. Und als es dann wirklich passiert ist, war ich einfach, das war überwältigend. Ich war einfach glücklich und stolz darauf. Und was ich jetzt im Nachhinein finde, ist, wenn du debütierst, ein, zwei Jahre wrestlest und dann gleich super gehypt wirst, Main Events wrestlest, Titel gewinnst, ist das alles eine coole Sache. Da ist sehr viel Talent notwendig, da ist sehr viel Mühe notwendig, da ist auch sehr viel Glück notwendig und sehr viel am richtige Zeit am richtigen Ort etc. Und ich habe großen Respekt vor den Leuten, die das schaffen. Aber für mich war es nach 4 oder 5 Jahren, nachdem ich mit dem Wrestling-Training begonnen habe, den ersten Titel in der Hand zu halten, nach so langer Zeit eigentlich im Vergleich zu wie lange andere brauchen, bis sie ihre ersten großen Erfolge feiern, war das natürlich für mich nochmal eine ganz andere Geschichte, weil ich musste war ich auf der Durststrecke und habe mir jahrelang den Hintern aufgerissen und nach so vielen Jahren dann endlich diese kleine Sache oder in dem Moment diese Riesensache, die ich gewonnen habe, und das war natürlich ein ganz besonderer Moment. Das ist ein anderer Moment, als wenn du nach einem Jahr Wrestling schon dein erstes Turnier gewinnst oder deinen ersten Titel in den Händen hältst. Du weißt das ganz anders. Die Wertschätzung für dich selber ist dann eine ganz andere. Also das war auch sehr emotional für mich in dem Moment, weil du hast so lange dafür gearbeitet, du hast alle Leute gesehen, wie sie an dir vorbeigelaufen sind und Titel gewonnen haben, Turniere gewonnen haben, im Rampenlicht standen vor dir, obwohl sie nach dir erst angefangen hatten und oder mit dir angefangen haben. Und dann endlich diesen Titel in der Hand zu halten, das war ein sehr, sehr, sehr emotionaler Moment für mich und ich konnte es auch erstmal gar nicht realisieren, bis ich dann wirklich mal 2, 3 Tage das Ding zu Hause liegen hatte und gemerkt hatte, was da gerade passiert ist.
Hat dann wahrscheinlich auch viel mehr Substanz für dich.
Ja, sicher, du hast was in der Hand, was dich wirklich zu 100% bestätigt, dass alles, was du über die Jahre gemacht hast, sich letztendlich manifestiert hat in etwas, was du wirklich in der Hand hältst.
meinsportradio.de im Nachtprogramm. Christian Schimmel von derdraft.de verfolgt für euch live den NFL Draft 2017.
Freitag, den 28. April ab 1.30 Uhr und Samstag ab 0.30 Uhr und wieder ab 17.45 Uhr.
Sei dabei und nutze den Hashtag MSRDraft für deine Kommentare und Posts im Netz. Der NFL Draft auf meinsportradio.de im Web und in der App. Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Like it auf facebook.com/meinsportradio.
Lass uns mal über das Publikum von Western Extreme Wrestling sprechen. Auch wie sich das Publikum in den letzten Jahren verändert hat. Die WXW hat sich entwickelt, und zwar mächtig entwickelt. Also wenn ich mich daran erinnere, ich war 2009, 2010 herum bei meiner ersten WXW-Show. Das war auch in Oberhausen. Aber wenn ich das dann mit Karat dieses Jahr vergleiche, einfach nur so als Beispiel. Natürlich ist Karat nochmal was ganz Besonderes und was ganz anderes, was auch die WXW anders präsentiert. Aber alles in Sachen Produktion, in Sachen Licht, dann diese Stage, die aufgebaut worden ist. Und das zieht natürlich auch ein anderes Publikum an. Also ich würde fast behaupten, dass das Publikum, was 2009, 2010 war, nicht komplett, aber ein Stück weit anders ist als das Publikum, was sich heute die WXW anschaut. Auch wenn man sich die Shows anschaut, die in ganz Deutschland stattfinden, jedes Wochenende, die WXW ist ständig unterwegs. Und ich hätte damals niemals gedacht, dass in Borken im Münsterland Wrestling stattfindet. Und das ist immer voll. Und die Leute haben richtig Bock. Also, wie hat sich das Publikum von WXW über die Jahre verändert?
Das Publikum hat sich komplett verändert. Die Zielgruppe hat sich komplett geändert. Die Art und Weise der Menschen, die das Ganze verfolgen, die zu den Events kommen, hat sich über die Jahre natürlich weiterentwickelt. Früher war Wrestling ist heutzutage auch noch ein Nischenprodukt. Aber früher war das Nischenprodukt der Nischenprodukte. Also die Leute, die zu den Events gekommen sind, damals in der Turbinenhalle, im Steffis oder in der kleinen Halle neben dem Turbinenhalle, das waren wirklich Hardcore-Fans. Das waren Fans, die jeden Tag mehrere Stunden, also teilweise, ne, jeden Tag mehrere Stunden Wrestling gucken, die sich sehr viele Events rauspicken, daraus die Main Events anschauen, die großen Matches, die sie sehen wollen, und dann natürlich zu WXW gehen und sehr hohe Anforderungen haben. Und wenn dann ein kleiner Neuling, der vielleicht noch nicht wirklich ringbereit ist, dann in den Ring steigt, seine ersten Schritte geht, war die Einstellung dann weniger, oh, dem geben wir aber mal eine Chance. Das ist ja ein Neuling, mal gucken, ob er was hinbekommt. Die waren natürlich in dem Moment komplett wie ein Rudel Hyänen. Also die haben jeden kleinen Fehler sofort erkannt, die haben jede kleine Unsicherheit sofort auseinandergerissen. Und gerade in meiner Situation damals, als jemand, der debütiert ist, vielleicht sogar ein Jahr bevor er hätte eigentlich debütieren sollen, war das natürlich ein gefundenes Fressen. Und die Leute haben mich natürlich damals direkt am Anfang abgestempelt als, okay, der ist scheiße. Dass ich aber zu dem Zeitpunkt noch gar nicht ringreif war und da es einfach damals so schnell ging zu dem Zeitpunkt, war es natürlich besonders schwer für mich, da damals Fuß zu fassen. Ich musste erstmal über die Monate hinweg eine gewisse Sicherheit, ein gewisses Können aufbauen, um mich dann vor so einem Publikum, was wirklich hohe Erwartungen hat, gut darzustellen. Und so hat sich das auch so entwickelt, dass die Leute halt sehr gegen mich waren. Ich habe damals als Face begonnen, als vermeintliches Publikumliebling, und das haben die Leute natürlich nicht sehen wollen, die haben mich ausgebuht. Und so hat sich das Ganze dann in die andere Richtung entwickelt und ich wurde zum Heel. Und diese Resonanz, diese negative Resonanz war über die Jahre hinweg, hat sich auch verändert. Am Anfang war es tatsächlich so, die Leute wollten mich nicht sehen. Die Leute haben mich gehasst, mich persönlich, weil sie mich nicht gut fanden. Und dann hat sich das immer mehr geswitcht in Richtung, die hassen mich für die Person, die ich im Ring bin. Weil ich war auch, ich war im Ring das Arschloch, wenn man das so sagen darf. Ich war der gemeine Typ, der keinen Respekt hatte, der das gemacht hat, was er wollte, der nachgetreten hat, der seinen Mund aufgemacht hat, obwohl es ihm nicht zugestanden hat. Dieser Typ war ich. Und das haben die Leute gehasst. Aber nicht wegen meines Könnens, also nicht wegen der Person, die ich eigentlich bin, sondern wegen der Person, die sie im Ring stehen. Und so ist dann dieser große Hype um alle außer Kim entstanden. Und das wurde immer größer. Und heutzutage, um das Ganze mal im Vergleich zu sehen, heutzutage hast du Fans aus ganz Deutschland, die teilweise Hardcore-Fans sind, teilweise Fans, die die WWE ausschließlich kennen und die WWE toll finden, da vielleicht Hardcore-Fans sind, aber im Indie-Bereich halt kein Interesse haben. Dann hast du Fans, die sich gerne mal die WWE anschauen und dann, oh, sowas gibt's ja auch in Deutschland, dann gehen wir mal hin. Und dann hast du die ganzen Kinder natürlich, die wir heutzutage auch bei den Events haben. Die Anzahl der Kinder mittlerweile ist unglaublich, die am Ring stehen, die die Hand rausstrecken, wenn die Publikumslieblinge den Ring betreten. Und das hat sich halt komplett gewandelt über die Jahre. Und mittlerweile ist es auch so, dass die Fans sehr, sehr offen sind für Neulinge. Das heißt, wenn du deine ersten Matches hast, du wirst mit offenen Armen empfangen. Und machst du einen Fehler, bist du vielleicht ein bisschen aufgeregt oder passiert immer ein wirklich großer Patzer im Match, dann ist das okay. Weil alle Leute denken, ey, das sind Neulinge und da wird nicht alles top sein. Da wird nicht alles so sein, wie man es von Walter oder Bad Bones kennt. Da werden natürlich Fehler passieren. Und daher hat sich das in der Hinsicht schon geändert, dass du als Neuling nicht mehr direkt aufgefressen wirst. Das habe ich leider damals noch gehabt. Aber das hat mich, glaube ich, das hat bei mir dazu geführt, dass ich noch mehr gearbeitet habe, dass ich mir noch mehr den Arsch aufgerissen habe, um weiterzukommen. Und heutzutage musst du natürlich weiterhin die Mühe geben, aber der Einstieg ist, glaube ich, ein kleines bisschen leichter.
Ja, das schließt eigentlich direkt meine nächste Frage an. Du hast dann 2016 das Gefühl gehabt, es fehlt irgendwas. Und du hast dann deine Karriere beendet. Und ich kann mich erinnern, ich glaube, es war ein oder zwei Wochen tatsächlich vor der Show im Borken. Und ich war total geschockt. Und ich war auch sehr traurig, weil ich mich sehr gefreut habe, dich zu sehen. Und ja, das kam halt nicht zustande. Und dann habe ich das irgendwann dann auch akzeptiert. Und umso schöner war es dann aber, als du dann am dritten Karat-Tag eingegriffen hast und dich Team Ringkampf in den Weg gestellt hast und Christian Michael Jacobi einen mitgegeben hast, was mich natürlich persönlich sehr gefreut hat. Als dann deine Musik ertönte und dein Image sozusagen auf dieses Set kam, was hat dich wieder gepackt? Was hat dich wieder zur WXW getrieben?
Ja, also ich muss davor sagen, weil das sehr oft missverstanden wird oder ich werde sehr oft gefragt, was jetzt Sache war. Es war tatsächlich der Fall, dass ich meine Karriere beendet habe. Also ich habe ganz offiziell meine Kündigung eingereicht, sage ich mal, und habe der WXW mitgeteilt, dass ich nicht mehr für sie oder generell in den Ring steigen werde. Und das war eine feste Sache. Das war irgendwie nicht irgendwie ein Plan, dass ich ein halbes Jahr weg will, weil ich irgendwas anderes vorhabe oder so, sondern es war wirklich Tatsache, dass ich aufhören wollte. Und erst sehr kurz vorm 16 Karat hat sich das dann halt entwickelt, hat sich das dann halt so ergeben, dass es eine Möglichkeit gibt, dass ich wieder in den Ring steigen kann. Und klar, seit dem Moment, wo ich retired bin, habe ich das Ganze natürlich vermisst. Und ich habe natürlich immer wieder dran gedacht und fand es immer wieder schade, dass ich es nicht mehr mache, weil wenn du über die Monate oder über die Jahre hinweg immer etwas hast, was du jede Woche machst und man nimmt es dir aus dem Nichts einfach weg oder du gibst es ab aus dem Nichts, dann fehlt was, weil du hast relativ wenig an Freizeitbeschäftigung, was du in der Hinterhand hast, weil früher hast du keine Zeit gehabt, um bestimmte Sachen zu tun und diese Sachen hast du einfach nicht in petto jetzt. Ich habe jetzt nicht irgendwas, was ich am Wochenende sofort machen könnte, wenn ich kein Wrestling habe. Klar, ich kann mich entspannen zu Hause, ich kann regenerieren, ich kann was mit der Familie machen, aber ich habe jetzt keine großen Hobbys, wie jetzt andere zum Beispiel Videospiele spielen oder mit dem Verein Fußball spielen oder was weiß ich, auf irgendwelche Messen gehen oder keine Ahnung. Sowas habe ich nicht. Ich habe einfach das Wrestling gehabt. Das war immer das, was ich jedes Wochenende gemacht habe. Und wenn man das einfach wegnimmt, dann ist da erstmal so ein Hohlraum oder so ein leerer Raum, den du erstmal füllen musst. Und wenn du so etwas einmal gemacht hast, ist es sehr schwer, diesen leeren Raum zu füllen. Und deswegen hat's mir natürlich sehr wehgetan, alles zu sehen, was mit Wrestling zu tun hat. Ich habe auch zu dem Zeitpunkt alles komplett ausgeschaltet, alle Benachrichtigungen bei Facebook. Ich habe alle Freunde gelöscht, die mit Wrestling zu tun hatten. Also ich wollte wirklich nichts davon mehr erfahren. Nicht, weil ich die Leute nicht mehr sehen wollte, sondern weil ich einfach nicht erinnert werden wollte an das, was mir jetzt fehlt. Das war der einzige Grund, warum ich halt alles gemacht habe, alles gelöscht habe. Ne? Und als ich dann beim Karat an dem Tag an der Halle angekommen bin, wusste auch niemand, dass ich da sein werde, außer ein paar ausgesuchte Leute. Und ich bin auch erst nach Beginn des Events angereist. Und als ich dann Backstage kam, hat auch niemand gewusst, dass ich da bin. Jeder hat gedacht, oh, er kommt besuchen. Hat mich dann sehr herzlich empfangen. Aber es wusste halt niemand, was vor sich geht. Und das Komische war, oder das für mich der komischste Moment war, als ich hinter der Bühne stand und ich stand da. Ich wusste, dass ausverkauft ist. Ich wusste, dass so viele Leute in der Halle sind, wie ich persönlich in dieser Halle noch nie gesehen habe. Das heißt, mehr geht nicht. Mehr hätte nicht da sein dürfen. Ich habe das Set nicht gesehen. Ich habe den Ring nicht gesehen. Ich habe nicht gesehen, wie es aussieht. Ich habe nicht gesehen, wie es sich anfühlt, dort zu stehen, weil ich war noch nicht dort zu dem Zeitpunkt. So ein Set hatten wir noch nie gehabt. Und ich wusste nicht, was mich erwartet. Ich wusste nicht mal, wie die Bühne aussieht. Gar nichts. Klar, du kannst reingucken. Wir haben Backstage einen Monitor, der auf den Ring gerichtet ist. Aber du erkennst dadurch nicht die Halle, wie es da aussieht. Du weißt gar nichts. Und ich stand hinter der Bühne und wusste, okay, du hast gleich deinen Return. Du gehst gleich in den Ring und du kehrst zu dem zurück, was du liebst. Aber was ist, wenn es keinen interessiert? Das war der erste Gedanke, den ich hatte, als ich jetzt hinter der Bühne stand und nur darauf gewartet habe, dass meine Musik angeht. Was ist, wenn deine Musik angeht und es juckt keinen? was passiert dann? Was ist dann? Also dann, ich wusste nicht genau, was ich denken sollte. Diese ganze Motivation, die ich hatte, die war nicht weg, aber es war so ein kurzer Moment der Ruhe, wo ich dachte, okay, was ist, wenn es keinen juckt? Und dann habe ich mich natürlich kurz damit beschäftigt und in dem Moment, ich wusste nicht genau, wann meine Musik angeht, als meine Musik angegangen ist und die Halle ist explodiert und das war so wie eine Sturmwelle, die auf mich geschossen ist und ich in dem Moment, wo es explodiert ist und wo die Kreischgeräusche kamen, wo die Jubel kam, wo das Klatschen kam, wusste ich, alles klar, ich bin willkommen und jetzt ist Game Time. Jetzt gehst du da raus und jetzt lieferst du ab. Und dann auf einmal vor dieser Masse an Menschen zu stehen, weil ich habe schon mal vor über 1000 Leuten gewrestelt, das ist auch schon passiert, aber in dem Moment, in dieser Halle, in so einer gepackten Situation, mit so einer Resonanz, mit so einer Reaktion, das ist einfach unglaublich. Und
du bist ja auch quasi nach Hause gekommen. Also du bist ja, das ist ja dann nicht, dass du vor 1000 Leute gekommen bist zu einer Promotion, wo du noch nie gewrestelt hast, sondern du bist nach Hause gekommen zur WXW. Und du hast das Ganze natürlich dann ganz anders, also es ist ein ganz anderes Feeling, denke ich.
Ja, auf jeden Fall. Du, ich bin in Anführungsstrichen ein bekannter Name und dadurch, dass gerade weil ich bekannt bin, wusste ich nicht so richtig einzuschätzen, vielleicht juckt's ja keinen. Die kennen mich, die wissen, was kommt, wenn sie meine Musik hören, juckt aber keinen. Ist den Leuten egal. Das war halt mein Zweifel. Der Zweifel wäre nicht da gewesen, wenn das jetzt komplett neue Leute gewesen wären. Da wusste ich, dass sie mich nicht kennen. Aber hier wusste ich, hier weiß jeder, wessen Musik das ist, wenn die jetzt gleich angeht. Und da war natürlich der Nervenkitzel ziemlich groß, bis ich dann halt wusste, ob die Resonanz da ist oder nicht. Also ob sie positiv ist oder nicht. Und ja, ich habe es schon mal in einem Post verfasst und seit ich wieder da bin, es fühlt sich einfach an wie zu Hause. Ich hab schon in anderen Promotions gewrestelt, da ist es auch. Es ist immer schön, in den Ring zu steigen, aber die WXW ist einfach so gesehen das Zuhause für einen. Da bist du so lange gewesen, du hast so viele Jahre auch mit diesem Team zusammengearbeitet und wieder dorthin zurückzukehren und doch das Ganze wieder machen zu dürfen, ist, als ob du nach langer, langer Zeit einfach wieder nach Hause kommst, in die gewohnte Umgebung und dich einfach nur gut fühlen kannst.
Hören, was andere denken. meinsportradio.de. Folge uns auf twitter.com/meinsportradio. Mein Lieblingspodcast auf meinsportradio.de.
Hallo, hier ist Daniel Hör von Block und Spike, deinem Volleyball-Talk auf meinsportradio.de. Mit meinem Kollegen Daniel Schmidt spreche ich bei uns in der Sendung über alles Wichtige, was du zum Thema Volleyball wissen musst. Möchtest du für uns das nächste Ass erzählen? Dann bewerte unsere Sendung bei iTunes und gib ihr 5 Sterne.
Dir gefällt, was du hörst? Dann rezensiere unsere Sendungen jetzt auf iTunes und gib ihnen 5 Sterne.
Wie viel Spaß macht es, mit dem Antagonisten Christian Michael Jacobi zusammenzuarbeiten?
Wenn ich das Ganze in einem Satz zusammenfassen darf, ist meiner Meinung nach ist Christian der beste Worker in ganz Deutschland, was Wrestling angeht. Er ist kein großartiger Wrestler, aber er ist ein großartiger Worker. Und mit ihm zusammenzuarbeiten, mit ihm zu interagieren im Ring, ist einfach nur pure Freude, purer Spaß. Und das, was wir im Moment dort tun, das ist einfach unglaublich aufregend für mich. Und wie gesagt, meiner Meinung nach der beste Worker im Business hier in Deutschland.
Ich habe so ein bisschen den Traum, dass es irgendwann ein Tag-Team-Match geben könnte mit dir und Carsten Beck gegen Jacobi und weiß ich nicht. Finden wir noch jemanden, der dann Jacobi als Partner daneben gestellt wird. Ich glaube, das wäre doch was, wo sich die Fans, glaube ich, drauf freuen könnten, wenn es irgendwie nochmal möglich wäre, oder?
Wow, ich habe gesagt, Christian könnte der oder ist der beste Worker im Business, aber ich habe nicht gesagt, er ist der größte Wrestler.
Ich glaube, der ist motiviert, das auch mal zu zeigen nochmal.
Ja, Christian ist super motiviert in allem, was er tut, aber ich glaube nicht, dass es toll wäre, ihn nochmal im Ring zu sehen. Ich meine, ganz scheiße wäre es, glaube ich, nicht, aber der größte Wrestler ist er, wie gesagt, nicht.
Ja, aber mal schauen. Also ist ja immer für die Überraschung gut auch. Dann noch eine Sache. Was sind deine deine weitergehenden Ziele jetzt? Also du bist ja in der Blüte deines Lebens, ja, auch in der Blüte deiner Karriere, die besten Jahre. Wo siehst du dich in, sagen wir mal, wo siehst du dich in einem Jahr, in zwei Jahren? Was ist so, was sind so deine Ziele?
Ja, meine Ziele haben sich in der Hinsicht so geändert, dass ich wieder zurückgehe zu meinen Wurzeln, die ich ursprünglich angestrebt habe. Ich habe mir persönlich nie gewünscht, dass ich in irgendeiner Form einer von vielen bin. Wenn ich etwas tue, möchte ich mit der Beste sein. Der Beste ist immer relativ, aber ich möchte mit einer von den Besten sein. Ich möchte mit ganz oben stehen. Und das ist mein ganz erklärtes Ziel in der WXW. Ich möchte nicht in der Midcard rumtumpeln. Ich will nicht die Warm-Up-Matches machen. Ich möchte mit die Main-Events gestalten. Ich möchte mit on top sein. Und das ist auf jeden Fall mein erklärtes Ziel. Und das werde ich angreifen. Ich werde alles dafür tun, dass ich ganz oben mitspielen darf. Sie haben mir schon einmal den Ball gegeben mit dem Shotgun-Titel und ich bin gelaufen, ich bin gut und weit gelaufen und ich warte nur darauf, dass ich nochmal einen anderen Ball bekomme, mit dem ich laufen darf und dann werde ich versuchen, das Ganze noch weiter zu treiben und so weit zu kommen, wie es einfach geht. Und das ist auf jeden Fall mein erklärtes Ziel. Ich bin nicht da, um mitzulaufen. Ich bin mit da, um vorne wegzulaufen.
Das ist mal ein Ziel, mit dem man arbeiten kann. Also da drücke ich dir auf jeden Fall alle Daumen. Zum Abschluss noch ein paar Worte. Am kommenden Wochenende gibt es eine große Farewell-Show bei Western Extreme Wrestling und zwar Farewell to Axel Dieter Junior. Axel Dieter Junior, ich habe das ja auch geschrieben, als es bekannt geworden ist, dass er die WXW verlässt. Das war einer der ersten Wrestler, auch wenn er damals 2009, 2010 ebenfalls in seiner absoluten Anfangsentwicklung stand, der mich irgendwie begeistert hat, der sich über die Jahre wahnsinnig entwickelt hat und der jetzt den nächsten Schritt gehen wird. Wohin dieser Schritt geht, das wissen wir nicht. Aber vielleicht ganz kurz zum Abschluss, Kim, deine Einschätzung zu Axel Dieter Junior und zu dem, was er für die WXW in den letzten Jahren getan hat.
Ich kann zu Axel Dieter nur sagen, dass ich zu 100% der Meinung bin, dass er jeden Erfolg dieser Welt, was Wrestling angeht, verdient hat, zu 100%, weil der Junge arbeitet so hart an sich und ist so selbstkritisch und ist so motiviert in dem, was er liebt oder in dem, was ihm auch in die Wiege gelegt wurde durch seinen Vater, einfach erfolgreich zu sein. Und er ist einer von den Menschen, wo ich wirklich sage, die haben alles an Erfolg, das ihnen möglich ist, auch verdient. Ich habe damals zusammen mit ihm ja nicht meine ersten Schritte in der WXW gemacht. Ich war schon vor ihm da. Aber gegen Hot and Spicy damals, als sie bei uns debütiert sind, habe ich meine erste Fehde gehabt, sage ich mal. Wir wurden damals zusammengepackt, zusammengewürfelt und haben eine Match-Serie gehabt, wo ich immer mit einem anderen Gegner zusammen gegen Hot and Spicy angetreten bin. Und die Entwicklung, die Axel Dieter, aber natürlich auch Mac über die Jahre hinweg gemacht hat, ist natürlich unglaublich. Die beiden haben sich in kurzer Zeit an die Spitze der WXW gekämpft. Und gerade Axel hat durch seinen Singles-Run, der jetzt seit 2 Jahren, glaube ich, angehalten hat, nochmal eine richtige Schippe draufgelegt und hat natürlich auch international Aufmerksamkeit gezogen, genauso wie Mac. Also ich kann da genauso, alles, was ich über Axel Dieter sage, gilt auch für da Mac. Also das ist meiner Meinung nach auch nur noch eine Frage der Zeit, bis er sich international mehr umschaut. Und ja, Axel Dieter wird auf jeden Fall seinen Weg gehen, egal wo es ihn hintreiben wird. Und er hat auf jeden Fall das Zeug dazu, einer von den ganz Großen international zu werden. Und ich hoffe oder ich wünsche ihm da alles Gute.
Kim, zum Abschluss nochmal für dich die Möglichkeit, wo können dich die Fans erreichen? Wo kann Kim Ray angetroffen werden?
Ja, Kim Ray kann eigentlich überall angetroffen werden, bei den gängigen Social-Media-Medien. Das ist einmal Facebook. Bei Facebook einfach Kim Ray eingeben, dann werde ich aufpoppen. Nicht einer von den 5 oder 10 Kim Rays, die es dort gibt. Es gibt nur einen Wrestler, Kim Ray. Dann natürlich Kim Ray 2K9 bei Twitter. Und Kim 2K9, nur Kim 2K9 bei Instagram. Und Instagram zusätzlich ist auch ein kleiner, ja, ist so eine Mischung aus Wrestling und Fitness. Das heißt, da kann man sich auch ein paar Trainingstipps abholen, wenn man Bock drauf hat.
Das ist nie verkehrt. Ich glaube, ich muss das auch mal machen. Kim, ich bedanke mich sehr herzlich, dass du dir heute so viel Zeit genommen hast für uns.
Ja, sehr gerne.
Und ich wünsche dir alles Gute. Ja, ich hoffe, dass du gesund bleibst, dass du fit bleibst und deinen Weg gehst. Ja, und wir vielleicht dann nochmal in hoffentlich nicht allzu ferner Zukunft Kim Ray hier erneut bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin auf meinsportradio.de begrüßen dürfen. Dann, ja, eventuell als WXW Unified World Wrestling Champion, oder?
Ja, das wäre klasse. Dann komme ich auf jeden Fall wieder. Dankeschön fürs Interview und schön, dass ich da sein durfte.
Und ja, für euch alle weiteren Informationen rund um die WXW erfahrt ihr und kriegt ihr auf wxw-wrestling.com. WXW Now ist der Streamingdienst von Westside Extreme Wrestling. Dort bekommt ihr alle wichtigen Events von WXW in voller Länge, ja, auf euer Endgerät gestreamt. 9,90 €, glaube ich, kostet das Abo im Monat, und jede Woche gibt es Shotgun, das ist das Wochenmagazin von Westside Extreme Wrestling, wo es ja nicht nur tolle Matches, sondern auch Story-Entwicklungen gibt. Ja, also es lohnt sich da auf jeden Fall reinzuschauen, das Ganze auch bei YouTube. Ja, und das nächste WXW-Update, das kommt auch hier bei Pinfall, dem Wrestling-Magazin, auf meinsportradio.de. Mein Name ist Kevin Scheuren und ich danke sehr herzlich fürs Zuhören. Tschüss.
Sendung verpasst? Kein Problem. Alle Sendungen gibt es auch als Podcast auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.